Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, den 30. Oktober. Herzlich willkommen. Heute haben wir folgende Themen für euch. Die Stadt Bern schaut hin bei sexualisierter Gewalt im Nachtleben.
Dabei zeigen Statistiken, dass gerade auf dem Heimweg vom Club nach Hause die meisten Übergriffe passieren.
Bei diesem Nachhauseweg soll jetzt reagiert werden. Die SP-Stadträtin Jasime Osmani reicht heute einen entsprechenden Vorstoß ein. Und der Kanton Bern schaut hin bei der Betreuung von Angehörigen.
Viele Angehörige betreuen das mit riesigem Engagement, großem Herz, aber oftmals eben auch auf Kosten ihrer eigenen Kraft.
Zum heutigen Tag der betreuenden Angehörigen sprechen wir mit dem Geschäftsführer des kantonalen Entlastungsdienstes. Dann zum Schluss der Sendung, der Bund schaut zu wenig hin beim Import von Gold aus Konfliktregionen wie aus dem Sudan.
Weil ein großes Problem ist schlicht einfach die fehlende Transparenz.
So die grüne Nationalrätin Christine Badertscher. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden büßen die Rechtspopulisten ein. Die Partei von Geert Wilders ist einer Hochrechnung zufolge nicht mehr die stärkste Kraft. Wahlsieger sind die Linksliberalen. Die Hochrechnung beruht auf rund 50% der ausgezählten Stimmen. Sie bestätigt damit die früheren Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen. Das berichtet die Deutsche Tagesschau. Der Fall von Gisèle Pelicot verändert Frankreich, vielleicht sogar bis ins Strafgesetz. Das französische Parlament hat dafür gestimmt, eine Einwilligungslösung einzuführen. Diese Einwilligung müsse informiert und widerrufbar sein und könne nicht aus dem Schweigen oder der fehlenden Reaktion abgeleitet werden. Die Änderung muss noch von Präsident Emmanuel Macron unterzeichnet werden. Sie würde die französische Gesetzgebung mit vielen anderen europäischen Ländern in Einklang bringen. In die Schweiz. Gestern hat die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa empfangen. Beim Staatsbesuch haben die Schweiz und Südafrika laut SRF 5 Absichtserklärungen unterzeichnet. Damit wollen sie die Beziehungen weiter vertiefen. Cyril Ramaphosa ist der erste südafrikanische Präsident, der in Bern zu einem Staatsbesuch empfangen wurde. Die Anzahl gerissener Tiere auf der Alp nimmt ab. Bis Oktober wurde in diesem Jahr 316 Tiere gerissen. Das sind rund 40 Tiere weniger als im Vorjahr. Das zeigt die diesjährige Rissbilanz. Und das, obwohl eigentlich mehr Wölfe in der Schweiz leben als noch im Jahr zuvor. Das zeige, dass eine langfristige Koexistenz von Wolf und Nutztieren in der Schweiz möglich sei, so verschiedene Umweltverbände in einer heutigen Medienmitteilung. Voraussetzung sei ein verstärkter Herdenschutz und eine gesetzeskonforme Bestandesregulierung. Zum Schluss noch eine Meldung aus Bern. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird am Bahnhof Bern ein Feueralarm getestet. Der Alarm ertöne in der Nacht zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens 2 bis 3 Mal für jeweils rund eine Viertelstunde. Das kommuniziert die SBB. Es seien keine Schutz- und Verhaltensmaßnahmen erforderlich. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Damit noch ein Blick auf das Wetter. Heute ist es tagsüber mehrheitlich bedeckt bei Temperaturen von 13 Grad. Morgen Freitag geht es ähnlich weiter. Wolken, aber dann Sonne bei 14 Grad. Verregnet wird es dann am Wochenende. Am Samstag zeigen sich tagsüber Wolken. Ab 18 Uhr gibt es dann Regen. Dieser hält bis Sonntagnacht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Mehrheit der Frauen in der Schweiz haben schon mal sexualisierte Gewalt erlebt, besonders häufig im Nachtleben. Dem probiert die Stadt Bern entgegenzuwirken, etwa mit dem Projekt Mille Grazie. Doch Mille Grazie habe einen blinden Fleck, und zwar den Nachhauseweg. Der Nachhauseweg soll sicherer werden, das verlangt ein Vorstoß der Stadträtin Shasime Osmani. Nopio hat sie gefragt, wo sie sich Verbesserung wünsche.
Gemäß einer Umfrage von Amnesty im Jahr 2019 haben 60% der Frauen einmal in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erlebt. 42% davon im Nachtleben. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Wir wollen nicht, dass die Stadt nur hinschaut, sondern eben auch handelt. Deshalb haben Dominik Hodl und ich im Mai 2025 in einem anderen Vorstoß verlangt, dass die Stadt das Pilotprojekt von Grazie Mille weiterführt und den Kurs für das Club- und Barpersonal gegen sexualisierte Gewalt als für obligatorisch erklärt, weil sich dieser eben bewährt hat. Dieser Vorstoß ist noch hängig. Mille Grazie hat aber den Heimweg nach dem Club vergessen. Dabei zeigen Statistiken, dass gerade auf dem Heimweg vom Club nach Hause die meisten Übergriffe passieren, wo eben kein Clubpersonal anwesend ist und keine Person hinschaut, ob ein Nein akzeptiert wird. Und genau mit diesem Vorstoß wollen wir diese Lücke füllen.
Ein Vorschlag, den Sie im Vorstoß antönen, sind Präsenz- und Vermittlungsteams im öffentlichen Nachtverkehr. Andere Städte und Regionen kennen solche Modelle zum Teil bereits. Welche Erfahrungen haben diese Städte damit gemacht?
Wir haben nicht explizit nachgefragt in den anderen Städten. Ich stütze mich jetzt aber auf einen Zeitungsartikel von Oktober 2024. Dort haben Frauen, die das aus anderen Städten kennen, gesagt, dass dieser Umstand wirklich in Bern nicht zu verstehen ist. Also sie waren auch ein bisschen schockiert. Und ich glaube, es ist schon selbsterklärend, dass die Präsenz- und Vermittlungsteams das Sicherheitsgefühl erhöhen. Dadurch mehr Menschen in den Ausgang gehen und keine sexuellen Übergriffe, also im besten Fall keine sexuellen Übergriffe, auf dem Nachhauseweg befürchtet werden müssen. Das fehlende Vermittlungsteam in Bern wird ja auch auf nationaler Ebene kritisiert. Also das bleibt schon nicht unbeachtet.
Wir haben jetzt im Gespräch und Sie sprechen auch im Vorstoß von Präsenz- und Vermittlungsteams, nicht von Sicherheitsteams. Was ist hier genau der Unterschied?
Unsere Teams haben nicht mit polizeilicher Überwachung oder Security im klassischen Sinne zu tun. Uns ging es vor allem darum, den Betroffenen nicht das Gefühl zu geben, sie müssen bei einer Meldung gerade Anzeige erstatten und es wird gerade ein Gerichtsverfahren eröffnet. Diese Vermittlungs- und Präsenzteams sollen wirklich die Niederschwelligkeit betonen. Und dadurch erhoffen wir uns, dass auch möglichst viele Menschen Gebrauch machen.
Neben dem öffentlichen Nachtverkehr, den Sie ja eben ansprechen, wo könnte die Stadt außerdem ansetzen, um die Sicherheit auf dem Nachhauseweg zu verbessern?
Überall, wirklich überall. Also beleuchtete Straßen, sichere Plätze, sicherer ÖV, die Liste ist unendlich lang. Und eben sexualisierte Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Sie passiert ja eigentlich eben überall, nicht nur auf dem Nachhauseweg, dort passiert es auch, aber eben nicht nur. Und es braucht mehr Bewusstsein, mehr Sensibilisierung und vor allem eben mehr präventives Handeln, um wirklich auf die Missstände aufmerksam zu machen. Und ich glaube, jede Institution, jeder öffentliche Ort, wo man sich aufhalten kann, kann etwas dazu beitragen, damit sich Betroffene ernst genommen fühlen und geschützt fühlen. Ich mache ein Beispiel, es fängt auch schon auf dem Polizeiposten an, wenn man eine Anzeige erstatten will, was ja eigentlich nicht so viele machen, das ist ja das Problem. Es fängt schon dort an, wird man ernst genommen oder nicht.
Das war Shasime Osmani, sie sitzt für die SP im Berner Stadtrat.
Rabe Info.
Heute ist der Tag der pflegenden Angehörigen. Pflegebedürftige Menschen benötigen viel Betreuung im Alltag. Die Angehörigen leisten diese Betreuungsarbeit oft unentgeltlich und nehmen dafür Ausfälle bei Einkommen und Altersvorsorge in Kauf. Udo Michel ist Geschäftsführer der Entlastungsdienste des Kantons Bern. Norbio wollte von ihm wissen, wie viele Menschen in der Schweiz Betreuungsaufgaben von pflegebedürftigen Angehörigen übernehmen.
Wir gehen im Moment von 660.000 Menschen aus, die insgesamt 126 Millionen Stunden unbezahlte Betreuungsarbeit leisten. Monetarisiert ist das ein Gegenwert von rund 5,8 Milliarden Franken. Und hinter jeder dieser Stunde steht ein Mensch, sei es eine Tochter, Vater, Ehefrau, die sich kümmert, ob schon die Kalender sowieso schon übervoll sind.
Sie haben jetzt von einer sehr großen Anzahl Stunden gesprochen und eben die Kalender sind ohnehin schon voll. Welche Folgen hat denn dieser Pflegeaufwand für die Angehörigen?
Wie gesagt, viele Angehörige übertragen das mit riesigem Engagement, großem Herz, aber oftmals eben auch auf Kosten ihrer eigenen Kraft. Viele reduzieren ihr Arbeitspensum, verlieren Teile ihrer Altersvorsorge oder kämpfen mit psychischer Überlastung. Es sind Menschen, die geben und dabei selbst auch da auf der Strecke bleiben.
Sie schreiben in der Medienmitteilung zum Tag für betreuende Angehörige davon, dass die Angehörigenbetreuung ein privates Risiko sei. Was wäre denn die Alternative, damit das kein privates Risiko mehr ist?
Wir müssen wegkommen von der Logik, dass das nur privat getragen werden soll, sowohl die Finanzierung wie auch das Bereitstellen von Ressourcen. Und ich denke, man muss eine Debatte darüber führen, inwiefern eben auch Betreuung zu einem Grundrecht wird, das auch in der Verfassung verankert wird, dass es eine Art Service Public gibt für gute Betreuung für Menschen im, glaube ich, zweitreichsten Land der Welt. Eine Vorstellung, die schon noch so nachvollziehbar wäre.
Sie sprechen davon, dass es eine Grundsatzdebatte auch braucht oder einen Wertewandel in der Gesellschaft. Nun gibt es vielleicht auch konkrete politische Schritte, die unternommen werden können. Am Tag für betreuende Angehörige geht es ja auch darum, Wertschätzung zu zeigen für diese Arbeit, die Angehörige leisten. Wie kann die Politik Ihrer Meinung nach mehr Wertschätzung zeigen?
Es ist eben schon so, die Wertschätzung beginnt eben nicht mit Applaus, sondern eigentlich mit Verantwortung. Und da gibt es schon ein paar Punkte, die man umsetzen sollte. Und das eine ist, dass es eine nationale Strategie brauchen würde, die Betreuung und Pflege endlich gleichstellt. Das ist eine zentrale Anlaufstelle gibt für solche Fragen, damit man nicht gerade im Bürokratie-Dschungel verloren geht, dass es mehr Entlastungsangebote gibt, die für alle zugänglich sind und unabhängig von Wohnort und vor allem auch von Portemonnaie. Und dass es halt auch eine einheitliche, faire Finanzierung von Betreuung gibt, getragen von der öffentlichen Hand. Und ja, ich denke, dass es eben auch wichtig ist, dass die Sensibilisierung von den Arbeitgebenden vorangetrieben werden müsste, denn wer Vereinbarkeit ermöglicht, er gewinnt eigentlich die Menschen und der verliert sie nicht ans System und macht etwas gegen den Fachkräftemangel. Und ich glaube einfach, vom Grundsatz her, Betreuung ist nicht einfach mehr so ein Akt der Nächstenliebe. Es ist so ein Pfeiler unserer Gesellschaft und es ist höchste Zeit, sie so auch als solche zu behandeln.
Das war Udo Michel, er ist Geschäftsführer des Entlastungsdienstes des Kantons Bern. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das vollständige Interview gibt es auf unserer Website zum Nachhören.
Rabe Info.
Wir schauen in den Sudan. Am Sonntag haben die paramilitärische Rapid Support Forces die Stadt El Fasher überfallen und eingenommen. Die Vereinten Nationen warnen vor weiteren Massakern an der Zivilbevölkerung. Maßgeblich finanziert wird der Konflikt durch Gold. Denn Sudan ist eine der größten Goldproduzentinnen. die Rapid Support Forces Geschäften mit den Vereinten Arabischen Emiraten. In den Goldhandel involviert ist auch die Schweiz. Sie ist unter den drei wichtigsten Goldimporteurinnen aus afrikanischen Ländern. Christine Badertscher ist Nationalrätin der Grünen und sie sitzt in der Außenpolitischen Kommission. Sie hat im Nationalrat mehrere Geschäfte zum Sudan eingereicht. Simon Keller hat sie gefragt, wie die Schweiz in den Goldhandel aus Sudan involviert sei.
Gold wird über den Sudan in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert oder gelangt dorthin und von dort geht es weiter und eben ein Großteil in die Schweiz, weil die Schweiz immer noch diese Raffinerien hat. Man hat gesehen an der Zollstatistik, dass sich die Menge um etwa 10% erhöht hat seit dem Beginn des Krieges. Das ist immer jetzt schwierig zu sagen, ist es wegen des Krieges, aber es ist doch bemerkenswert.
Wie ist denn die aktuelle Verordnung oder wie sind denn die Richtlinien, wenn es um Rohstoffe wie Gold geht, die aus Konfliktgebieten kommen?
Genau, es gibt in der Schweiz seit 2021 eine Verordnung eben über die Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit. Also diese Verordnung, die wäre eigentlich sehr gut, oder? Die würde wirklich eben eine gewisse Sorgfaltspflicht regeln, wenn Rohstoffe aus Konfliktgebieten kommen. Aber das Problem in dem Sinn ist, dass eben die Vereinigten Arabischen Emirate, wo dieses Gold herkommt, eben nicht als Konfliktgebiet gilt. Und deshalb diese Verordnung in dem Fall nicht Anwendung findet. Und ja, das wäre die Frage, ob man das irgendwie ändern könnte, oder dass man, wie sagen muss, ja nicht nur das letzte Land, wo das Gold herkommt, sondern auch die vorherigen Etappen müssen wie einbezogen werden, damit diese Verordnung quasi hier auch gelten würde.
Also woher die Vereinigten Arabischen Emirate das Gold ursprünglich bezogen
haben. Genau, dass es eine Transparenz gibt, weiter zurückverfolgt quasi der Ursprung. So, das müsste man noch gesetzlich regeln, aber das ist im Moment eben, ja, wie nicht so und deshalb gilt diese Verordnung im Fall von diesem Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht.
Eine Studie von Swissaid über das Gold aus afrikanischen Ländern entschlüsselt, dass Gold über die Arabischen Emirate möglicherweise auch aus dem Sudan in die Schweiz gelangte. Das haben Sie bereits so erwähnt. Diese Herkunft des Goldes, das Problem ist, dass das oft verschleiert wird, wie Sie gesagt haben. Sie haben selber auch bei Swissaid gearbeitet. Begibt sich die Schweiz hier in eine strafrechtlich heikle Position?
Ja, solange eben das Gold dann schlussendlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten halt kommt, oder wenn das wieder Absender dann ist, ist es eben schwierig, weil da eben keine Berichterstattungspflicht oder diese Maßnahmen bestehen, wie wenn ein Metall direkt oder Gold direkt aus einem Kriegsgebiet kommt. Aber was die Schweiz macht, es wird eine Änderung geben, dass man bei dem Zoll unterscheidet zwischen Minengold und raffineriertem Gold. Das würde schon etwas helfen, ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, wo was herkommt. Weil ein grosses Problem ist schlicht einfach die fehlende Transparenz.
Jetzt haben Sie auch im Mai eine Interpellation eingereicht und Sie haben den Bundesrat befragt zur Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate in der Schweiz und der Schweiz im Krieg im Sudan. Der Bundesrat antwortete in seiner Stellungnahme im August, dass er keine eigenständigen Untersuchungen durchführe. Weiter nutze er regelmäßige Kontakte zu den Kriegsparteien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um auf Konfliktlösungen hinzuwirken. Sind Sie mit dieser Antwort zufrieden?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Es könnte sicher immer mehr sein. Aber vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, eben was die Schweiz bereits macht, also das darf man nicht außer Acht lassen, eben die Schweiz ist zusammen mit Saudi-Arabien in dieser ALPS-Koalition. Das ist so eine Koalition, die sich eben dafür einsetzt, für den Schutz der Zivilbevölkerung und dem Zugang für die humanitäre Hilfe im Sudan. Also das ist wirklich auf Initiative auch der Schweiz, ist da eine Koalition entstanden, wo mehrere Länder dabei sind, unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das ist ja schon, ja, finde ich schon sehr gut, oder, dass sich die Schweiz wirklich hier engagiert. Sie ist auch mit ihrer Abteilung der Friedensförderung wirklich sehr engagiert und versucht wirklich alles, was in ihrem Macht steht, um mit diesen Konfliktparteien das Gespräch zu suchen, um Friedensverhandlungen vielleicht sogar herbeizuführen. Es gab ja auch bereits Friedenskonferenzen in Genf und in London, aber leider ohne Erfolg. Also das ist wie das eine, dass man sehen muss, eben, was die Schweiz wirklich bereits macht und dass sie hier sehr bemüht ist. Auf der anderen Seite, ja, könnte sie vielleicht kritischer sein zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, dort das noch etwas mehr ansprechen, diese kritischen Punkte auf jeden Fall. Also dann werden wir sicher auch noch wie nachfragen oder zusätzliche Informationen holen, was hier möglich wäre.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz in der Region. Was könnte die Schweiz auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten fordern, direkt in solchen Gesprächen?
Wenn wir wieder zum Gold kommen, dass man diese Transparenz herstellen könnte. Oder von wo kommt dieses Gold, das sie in die Schweiz exportieren? Hilft es, eine der Kriegsparteien zu finanzieren? Das wäre sicher eine Möglichkeit, dies anzusprechen. Aber ja, das ist natürlich immer auch schwierig und sind ja auch in verschiedene Stellen dann involviert. Aber das wäre sicher eine Möglichkeit zu fordern noch, ja, dass man das wirklich konkret mit ihnen auf diplomatischer Ebene bespricht.
Sudan steht nicht unbedingt auf der obersten Prioritätenliste im Parlament. Wie empfinden Sie das Interesse? Sind Sie überrascht?
Ja, schon. Also ich bin wirklich überrascht oder auch ja, beelendet, kann man fast sagen. Für den Sudan ja, interessiert sich wirklich sehr wenige und es ist sehr wenig ein Thema im Parlament. Ich versuche wirklich bei jeder Gelegenheit diese Fragen wenigstens zu stellen. Was macht die Schweiz? Was haben wir für eine Rolle? Einfach damit dieses Thema nicht vergessen geht. Und wenn ich mir vorstelle, eben diese ganzen Flüchtlinge, vor allem auch in den Nachbarländern des Sudans, ich kenne ein bisschen die Region Kamerun, Tschad, und jetzt sind dort so viele Flüchtlinge, gerade im Tschad, das selber ein extrem armes Land ist. Und wenn ich mir vorstelle, wie diese Situation dort sein muss, das ist wirklich extrem schlimm. Und dann finde ich schon schlimm, eben, dass sich so wenige dafür interessieren.
Al-Fashir wurde am Sonntag von den Rapid Support Forces eingenommen. Es drohen Massaker, die ethnischen Säuberungen gleichen. Das berichten verschiedene Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen. Wie blicken Sie in die nächsten Monate jetzt in Bezug auf die Politik und die internationale Zusammenarbeit im Sudan?
Genau, also ja, es ist wirklich sehr beunruhigend und beängstigend, wenn man sich diese Situation vorstellt. Und eben auch so, wie ich es auch mitbekommen, ist es im Moment die Hoffnung, hier irgendwie ein Friedensabkommen zu machen, ist, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr klein, was sicher ja sehr schlimm ist und deshalb ist sicher, es steht im Zentrum, dass sich die Schweiz weiterhin bemüht in dieser Koalition, wo wir gesprochen haben, damit eben der Zugang zur humanitären Hilfe möglich ist. Das ist wie fast die Priorität im Moment und natürlich auch, dass man das Geld beschaffen kann für eben diese humanitäre Hilfe. Bis jetzt sind von den Budgetkürzungen eben war die humanitäre Hilfe ausgenommen, also dass wir dort schon noch etwas Mittel haben, aber jetzt für dieses Jahr wird es sicher schon schwierig. Also wir haben schon so viele noch zusätzliche Krisen, wo man Geld geben musste. Also das wird sicher schwierig sein, aber ich hoffe, dass wir ja wenigstens hier auch unseren Beitrag leisten können, rein geldmäßig für die humanitäre Hilfe. Und eben wichtig, dass sich die Schweiz weiterhin bemüht, diesen Zugang zu erarbeiten und dann hoffe ich trotzdem, dass es irgendwie wieder möglich wäre, Friedensgespräche zu führen oder wenigstens eben solche Gespräche zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und da hoffe ich einfach sehr, aber ich denke auch im Moment sieht das wirklich eher schlecht aus.
Das war die Nationalrätin der Grünen Partei, Christine Badertscher.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 30. Oktober. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder. Zum heutigen Info beigetragen haben Simon Keller und Noah Bio. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.